Gott ist Person und Gott ist mehr als Person. Diesem ersten Satz können wahrscheinlich die meisten von uns hier ganz schnell zustimmen und wissen, was ich damit meine. Ja, Gott ist Person, das ist eine so wundervolle und ganz wichtige Botschaft, die wir im christlichen Glauben haben dürfen. Ja, dass Gott sich offenbart als Vater, vielleicht auch mit liebevollen Eigenschaften einer Mutter, dass Gott sich offenbart als Mensch, als konkrete Person auf der Erde, dass er sich offenbart als der Heilige Geist. Ja, diese dreieinige Person, die wir kennen, so offenbart sich Gott. Und das ist wundervoll, oder? Weil was steckt dahinter, dass wir einen Gott haben dürfen, der sich uns als Person offenbart? Zu einer Person kann man eine Beziehung haben. Ja, eine Person, die kann antworten, die kann zuhören, sie kann handeln, das dürfen wir erwarten. Deswegen ist es eine ganz wundervolle und ganz wichtige Botschaft, ja, dass wir Gott als Person kennen dürfen. Oder ich wünsche uns, dass wir Gott als Person kennen dürfen. Vielleicht ahnt der ein oder andere schon, dass ich nicht auf diesen ersten Satz deswegen heute hinaus will, sondern vor allem auf diesen zweiten Satz, den ihr hier seht. Ja, Gott ist auch mehr als Person. Und auch das ist, glaube ich, wahrscheinlich für die meisten von uns auch gar nicht so ein ganz neuer Gedanke, ja, dass wir natürlich davon wissen dürfen oder davon sprechen können, dass Gott immer mehr sein muss als eine Person, die wir uns vorstellen können. Ja, dass Gott auch immer mehr ist als was, was wir irgendwie vergleichen können oder was wir irgendwie fassen können, was wir in Worten beschreiben können. Gott ist nur Gott, wenn er auch immer größer ist als wir. Ja, das zeichnet Gott aus, absolut. Und ich möchte heute mit euch auf eine ganz besondere oder auf einen besonderen Gedanken eingehen, der das beschreibt, wie Gott mehr ist als Person. Vorher sage ich vielleicht noch kurz was zu mir, gerade vielleicht auch für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich bin Jonas, ich bin 25 Jahre alt und komme auch aus dem Kreis Mettmann hier aus Erkrath. Da wohne ich jetzt seit 2 Jahren. Habe da Theologie studiert am IGW in Essen, wo ja auch Tobi und Sandra auch bei euch Verbindung zu haben. Und so durfte ich jetzt ja auch schon das ein oder andere Mal bei euch hier sein. Und ich schätze ganz besonders eine Stärke bei euch ja als Gemeinde und auch vor allem von der Gemeindeleitung ja auch, ja, dass ihr immer wieder bereit seid, euch auf verschiedene Sprecherinnen und Sprecher hier vorne einzulassen, weil ihr sagt, wir brauchen das als Gemeinde, dass immer mal wieder auch jemand uns hier was von außerhalb mitbringt und vielleicht können wir davon was lernen. Diese Haltung finde ich ganz, ganz besonders stark. Deswegen freue ich mich auch heute wieder wirklich bei euch zu sein und euch in einen Gedanken mit reinzunehmen, der mich im letzten Jahr wirklich sehr, sehr stark bewegt hat, wo ich sagen würde, das war für mich jetzt im letzten Studienjahr am IGW nochmal so das größte theologische Geschenk, was ich mitnehmen durfte. Und es hat damit zu tun mit einem Gedanken, den wir, glaube ich, hier in Westeuropa gar nicht so gut kennen, weil er vor allem aus der christlich-orthodoxen Tradition kommt, den ich euch heute mitbringen will und auch im Neuen Testament verwurzelt ist, aber vor allem in diesem Raum, ja, wo sich im Oströmischen Reich die Kirche entwickelt hat, gerade im Raum Griechenland und darüber hinausgehend, möchte ich euch einen Gedanken mitbringen aus der orthodoxen Tradition. Und glaube, wenn ich von der orthodoxen Tradition heute spreche, ja, dann geht es nicht darum zu sagen, dass da alles gut ist. Es ist eine Denomination wie jede andere mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Aber ich glaube, gerade vom orthodoxen Gottesbild, ja, können wir eine ganze Menge lernen. Und ich zeige euch das mal, wie das aufgebaut ist, was man bei den meisten orthodoxen Theologen findet, wie dort über Gott gedacht wird. Und zwar gibt es dort quasi wie drei wichtige Elemente, drei Ebenen, ja, wie Gott beschrieben wird in der Theologie, die sich vor allem dann aus dem griechischen Raum entwickelt hat. Und die erste Ebene oder die erste Aussage, die über Gott getroffen wird, ist ja, dass gesagt wird, natürlich ist Gott jemand, der ein unbeschreibbares und einfach unzugängliches, unbegreifbares Wesen hat. Ja, das, was ich gerade beschrieben habe, Gott ist mehr als Person. Und vielleicht auch beim letzten Mal, als ich hier war, ja, habe ich über den fernen Gott gesprochen. Das ist so eine Erfahrung, die auch in der orthodoxen Theologie ganz wichtig ist und ganz zentral ist. Ja, Gott wird immer mehr sein, als wir verstehen und fassen können. Das zweite Element habe ich, darüber habe ich auch schon gesprochen mit euch, ja, dass Gott sich offenbart als dreieinige Person, ja, die wir auch natürlich gut kennen, ja, im Vater, im Sohn, im Heiligen Geist. Auch das ist in der orthodoxen Theologie ganz, ganz wichtig. Und jetzt ahnt ihr schon, ich möchte vor allem mit euch heute über diese dritte Ebene sprechen, wie Gott auch oder die auch Gott zugeschrieben wird in der orthodoxen Tradition. Und das ist die Ebene von Gottes unbeschreibbarer oder von Gottes ewiger unerschaffener Energie. Marion hat uns da schon ganz wertvoll hingeleitet. Vielen Dank dir, wie du dich auch mit diesem Thema verbunden hast schon, was, glaube ich, ja in den Gottesdiensten, die ich zumindest bisher kenne oder in den Predigten, die ich ja gehört habe, bisher eher nicht vorgekommen ist. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung und verständlich, wenn es vielleicht auch beim einen oder anderen gerade auf Skepsis oder auf erstmal ein Gefühl der Unsicherheit stößt, werde ich gleich noch gerne was zu sagen. Aber erstmal kurz zur Erklärung. Ja, was ist genau damit gemeint, mit dieser Unterscheidung von Gottes Wesen und Gottes Energie? Es gibt ein ganz interessantes Bild, was da gebraucht wird, um es ein bisschen uns näher zu bringen, was eigentlich der Kern ist, wie Gott verstanden wird von vielen orthodoxen Theologen. Und zwar hat das mit dem Bild von der Sonne zu tun. Es gibt nur eine Sonne, ja, so wie es auch nur ein göttliches Wesen gibt, so wie es nur einen Gott gibt. Ja, es gibt nur eine Sonne, das ist der Vergleich dazu, wie es auch nur einen Gott gibt. Jetzt haben wir dieses Bild hier und ihr seht schon, es gibt viele verschiedene Sonnenstrahlen. Und was ist das Spannende? In jedem von diesen Sonnenstrahlen begegnen wir der Sonne. Ja, wenn wir draußen die Sonne spüren dürfen, begegnen wir der Sonne und trotzdem ist es irgendwie ein bisschen was anderes. Ja, es gibt die Sonne und es gibt die Sonnenstrahlen. Und so wird der Vergleich gezogen auch zu dem, wie Gottes Vorstellung ist in der orthodoxen Theologie. Ja, es gibt nur ein göttliches Wesen, aber es gibt eine Vielzahl von Formen, die dort als Energie beschrieben werden, wie wir auch Gott begegnen können. Und in jeder Form, ja, wo wir Gott als Energie, als Kraft wahrnehmen, auch da begegnen wir Gott. Oder können wir Gott begegnen? Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, ja, über Gottes Energie als eine Form von Gottes Gegenwart. Und ich möchte noch gerne mal mit zwei Beispielen euch ein bisschen wie so Sonnenstrahlmomente beschreiben. Ja, was kann das sein, wo wir tatsächlich Gottes Gegenwart als etwas wie eine Energie, wie Kraft erleben dürfen, wo Gott uns begegnen möchte? Eine Sache ist vielleicht Lobpreis. Ja? Wenn du merkst, im Lobpreis, ja, da wo ich zu Gott etwas singe, kann man vielleicht das, wenn man so eine Energiebrille sich aufsetzt, ja, sagen, ich drücke mit meiner Energie, mit meiner Kraft, mit meinen Gefühlen etwas zu Gott hin aus. Oder vielleicht dürft ihr auch gerade im Lobpreis schon die Erfahrung machen, dass auch Gott euch durchdringt, wie vielleicht mit seiner Kraft, mit seiner Energie. Ja? Das können zum Beispiel so Sonnenstrahlenmomente im Lobpreis sein. Oder ein ganz anderes Beispiel, ja, wo ich gerade so Sonnenstrahlmomente haben darf, ist mit den Erdbeerpflanzen, die gerade auf meinem Balkon wachsen. Ja. Es begeistert mich, in den letzten Wochen zu merken, es waren die grünen Blätter da, dann wuchsen die Blüten und jetzt fangen schon teilweise die ersten Erdbeeren an zu wachsen. Und das ist ein Prozess, wo ich wahrnehme, da passiert was. Ja. Da ist Energie. Ja. Diese Pflanze setzt Sonnenlicht um, setzt das Wasser um, die Nährstoffe im Boden, setzt diese Energie um, die sie bekommt, um eine Blüte zu entwickeln, um eine Frucht letztlich zu entwickeln. Und das ist Leben für mich in diesem Prozess, ja, wie Pflanzen blühen, wie Pflanzen wachsen. Und das ist für mich eine Sache, wo ich in den letzten Wochen immer wieder auch staune, wie Gott in der Schöpfung ist. Ja. Und das sind so Formen, die mir helfen, wo dieser Energiebegriff mir hilft, Gott da drin zu sehen, in diesen Prozessen, wo Lebensenergie fließt. Ja. Und da, wie zum Beispiel in dieser Erdbeerpflanze. Ich habe gerade schon gesagt, ja, der ein oder andere, das, was ich sehr gut verstehen kann, fühlt vielleicht irgendwie noch ein bisschen Skepsis gegenüber diesem Begriff von Gottes Energie. Ja? Gottes Energie als eine Form von Gottes Gegenwart zu verstehen, ist vielleicht einfach auch was Ungewöhnliches, da heute Morgen drüber zu sprechen. Und dann ist mir ganz wichtig, das zu sagen, dass es völlig gut und völlig richtig, dass wir so einen Mechanismus haben, wenn wir irgendwo neue Dinge hören, dass wir irgendwie davon irritiert sind oder dass wir dem vielleicht auch erstmal kritisch begegnen. Nutzt es wirklich dieses Gefühl vielleicht von Unsicherheit oder von Fremdheit, um auch kritische Fragen an dieses Konzept zu stellen. Ja? Die Jahreslosung von diesem Jahr ist doch, prüft alles und behaltet das Gute. Und dazu möchte ich euch auch sehr herzlich ermutigen heute. Genau, wenn ihr irgendwie mehr nehmt, soll ich was mit diesem Thema anfangen können oder nicht, genau diesen Mechanismus zu nutzen, kritische Fragen zu stellen, das für euch zu prüfen, was ihr seht, was ihr wahrnehmt. Ich lade euch gerne dazu ein, das habe ich jetzt, wo ich ein Jahr mit diesem Thema ungefähr unterwegs bin, festgestellt, was hilfreich ist. Es geht nicht darum, heute nach dieser Predigt einmal alles verstanden, oder man kann nicht eine Predigt zum Thema Gottes Energie hören und dann hat man auf einmal alles verstanden zu diesem Thema, sondern es geht wie um eine Reise, auf die man sich machen kann mit diesem Thema, Gottes Kraft in unserem Leben, in unserem Alltag vielleicht neu zu entdecken, sich dieser Kraft Gottes neu zu öffnen. Und ich lade euch ein, für diese nächsten 20 Minuten, wo ich noch sprechen möchte, entweder euch auf eine positive Sache zu konzentrieren, wo ihr wahrnehmt, dass dieses Konzept von Gottes Energie vielleicht euch Worte gibt für eine Erfahrung, die ihr mit Gott macht, wo es euch positiv hilft, neue Worte für eine Erfahrung mit Gott zu finden. Oder dass ihr genau eine Sache auch festhaltet, wo ihr merkt, da nehmt ihr am meisten Widerstand auch in euch wahr. Da habt ihr vielleicht eine kritische Frage, die einfach wichtig ist zu stellen zu diesem Thema oder zu diesem Gedanken Energie als eine Form von Gottes Gegenwart. Okay, konzentriert euch da gerne auf eine Sache in diesen nächsten Minuten. Was, glaube ich, ja eine ganz oder eine häufige Verbindung ist, die wir so im theologischen oder im gemeindlichen Kontext haben, wenn wir über Energie sprechen, ist ja, dass man oft irgendwie erst an Esoterik denkt. Ja? Und das ist auch erstmal völlig nachvollziehbar und völlig richtig. Ja? Denn in der Esoterik geht es natürlich tatsächlich viel um Energien, die wahrgenommen oder in speziellen Art und Weisen gedeutet werden. Mir ist wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass wenn ich über die christliche, die orthodoxe Lehre von Gottes Energie spreche, ist klar, dass es nicht so neu, es gibt keine neumodischen Einflüsse von der Esoterik in diese Gedanken, die ich heute sage, sondern diese orthodoxe Lehre von Energie als einer Form von Gottes Gegenwart, die reicht schon zurück bis in die ersten Jahre der christlichen Gemeinde. Und ich werde euch nachher auch zeigen, dass sie sogar im Neuen Testament ganz wichtig verwurzelt ist und sich so in der christlich-orthodoxen Tradition entwickelt hat. Okay, das ist mir nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Woher kennen wir noch den Energiebegriff? Ganz heute, ganz praktisch, wahrscheinlich in so Themen wie erneuerbare Energien. Ja, oder elektrische Energien. Und das ist auch ganz interessant wahrzunehmen, wenn wir mal uns aus wissenschaftlicher Perspektive den Energiebegriff angucken. Ich kann hier gerade euch die Folie noch nicht zeigen, aber vielleicht könnt ihr die hinten sonst weitermachen. Wenn wir uns zum Beispiel mal den ersten Hauptsatz der Thermodynamik angucken, ich weiß nicht, taucht er auch hier vorne bei euch auf, ja, tief in die Physik einsteigen, ist da eine ganz interessante Entdeckung. Ja. Die Konsens ist in der Physik, in der Wissenschaft, dass Energie weder produziert noch zerstört werden kann. Ja, das ist, was man in der Physik über Energie sagt. Energie kann weder produziert noch zerstört werden. Es ist allgemeiner Konsens, dass man davon ausgeht, irgendeine Form von Energie muss es schon außerhalb von Raum und Zeit gegeben haben. Und das ist doch irgendwie bemerkenswert, oder? Wenn man wissenschaftlich über Energie spricht und feststellen muss, dass Energie wie so eine ewige Komponente zugeschrieben wird. Und wer steht sonst außer Raum und Zeit? Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich Gott zuschreiben würde. Ja, jemand, der außer Raum und Zeit steht, der nicht erschaffen wurde. Und das ist ein ganz spannender Link, glaube ich, und eine ganz spannende Verbindung, wenn wir über Gottes Energie jetzt eine Form von Gottes Gegenwart sprechen, die wir auch aus unserer heutigen Wissenschaft sehen können. Ja? Wie Energie weder produziert noch zerstört werden kann. Ich habe noch vergessen, das Beispiel euch von den Windrädern zu nennen. Da reden wir vielleicht mal davon, ja? Dass irgendwie da Windenergie produziert wird oder Strom produziert wird, Energie produziert wird durch Windräder. Aber auch Windräder produzieren keine Energie, ja? Sondern sie wandeln Energie um. Sie wandeln die mechanische Energie des Windes um in elektrische Energie. Ja? Und so, als ein Beispiel noch, wie dieser Satz, glaube ich, tatsächlich stimmt und sehr spannend ist, auch wenn wir über Energie als eine Form von Gottes Gegenwart sprechen, dass Energie nicht produziert und auch nicht zerstört werden kann. Jetzt wollen wir aber uns auch anschauen, ich habe euch ja gesagt, der Energiebegriff taucht tatsächlich auch in der Bibel auf oder diese Lehre von Gottes Energie hat ihre Wurzeln tatsächlich im Neuen Testament. Und das ist tatsächlich der Fall, dass der Begriff Energie ursprünglich 34 Mal im Neuen Testament steht. Vielleicht zum Vergleich, wir hatten vorhin auch im ersten Lied ja diesen Begriff der Freiheit, ja, auch ein ganz wichtiger Begriff, ja, glaube ich, ja, in unserem christlichen Glauben, der Begriff der Freiheit, der Geist der Freiheit schenkt, der taucht 41 Mal im Neuen Testament auf, ja, um so vielleicht mal so ein bisschen eine Verbindung herzustellen, was so diese Zahl 34 bedeutet. Jetzt ist natürlich so der Fall, dass wahrscheinlich in keiner deutschen Übersetzung, die ihr so verwendet habt bisher, der Begriff Energie auch tatsächlich so übersetzt worden ist. Ja? Und das hat viele verschiedene Gründe, die ich jetzt nicht alle im Detail heute ansprechen kann. Es geht dabei vor allem um sprachliche Gründe, ja, dass wir merken, allein für so einen Begriff, ja, ein Verb von Energie haben wir nicht im Deutschen. Ja. Ich werde gleich mal, um den Begriff ein bisschen sichtbar zu machen, sowas wie energisieren oder sowas verwenden. Das ist ein Kunstbegriff. Ja. Deswegen, man kann es ja nicht richtig übersetzen. Und deswegen tauchen wir uns oft so Begriffe auf wie Kraft, Macht oder Wirkung. Ja, das sind so Begriffe, wo dann aber ursprünglich tatsächlich diese Begriffe von Energia oder die Energiebegriffe im Neuen Testament stehen, vor allem dann bei Paulus. Und ich möchte mal mit euch einen Vers anschauen, um ein Beispiel euch auch zu bringen, wie, glaube ich, diese Lehre von Gottes Energie mir auf jeden Fall hilft und uns, glaube ich, zusammen helfen kann, auch bestimmte Dinge im Neuen Testament zu verstehen. Es geht mir also nicht darum zu sagen, dass die Übersetzungen, die wir sonst haben, irgendwie falsch sind, ja, aber ich möchte mal gleich diesen Energiebegriff gerne sichtbar machen. Und wir werden uns anschauen, Philipper 4, Vers 12 bis 13. Ich lese ihn euch einmal zuerst aus der Elberfelder vor und gleich könnt ihr ihn dann auch hier nochmal sehen. Normalerweise wird dieser Vers ungefähr so übersetzt, Philipper 4, Vers 12 bis 13. Bemüht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Tun zu seinem Wohlgefallen. Nochmal, mir geht es darum, nicht zu sagen, dass das eine schlechte Übersetzung ist, sondern ich möchte einfach mal diesen Energiebegriff, wie er hier im Urtext steht, einfach mal sichtbar machen, ja? Und ihr seht es hier, wir gehen mal Satz für Satz ein bisschen durch. Ja, der Vers fängt an, bemüht euch um euer Heil oder bemüht euer Heil mit Furcht und Zittern. Wenn man allein diesen Satz erstmal auf sich wirken lässt, finde ich ihn zumindest gewaltig. Ja, bemüht euch um euer Heil oder in anderen Übersetzungen, ja, schaffet, dass ihr selig werdet, hat Luther gesagt. Oder bemüht euch darum, dass ihr eure Erlösung ganz zum Ziel bringt, sagt eine andere Übersetzung. Und das klingt nach viel Arbeit, oder? Bemüht euch um euer Heil. Und da ist auch viel Arbeit mit gemeint. Ja, dieses Wort bemühen kommt auch ursprünglich aus der Landwirtschaft und hat mit harter Arbeit zu tun. Ja, dieser erste Satz meint dann auch tatsächlich, ja, bemüht euch um ein gutes Leben vor Gott, bemüht euch um euer Heil. Und das ist doch irgendwie ein bemerkenswerter Satz erstmal für Paulus, oder? Der ja nicht dafür bekannt ist, irgendwie für Werksgerechtigkeit zu sprechen, sondern der ja eigentlich gerade bekannt ist für die Botschaft, es ist eben nicht unsere Leistung, die uns vor Gott richtig stehen lässt, sondern es ist doch Gottes Geschenk an uns, dass er dich, dass er mich annimmt, wie wir sind, ohne dass wir etwas dafür tun können, ohne dass wir uns für etwas vor Gott bemühen müssen. Ja, es ist sein Geschenk, dass er uns annimmt. Und trotzdem steht dieser Satz hier, bemüht euch um euer Heil mit Furcht und Zittern. Und ich glaube, ganz interessant ist, wenn wir nämlich weiterlesen, was nun passiert. Bemüht euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist der Energisierer, oder ne, dieses Verb oder dieses Substantiv von Energie steht hier in Bezug auf Gott. Von Gott geht Energie aus. Ihr merkt schon, es ist schwierig zu übersetzen. Ja? Aber wenn man es ganz wörtlich vielleicht probieren will, kommt hier sowas bei raus. Denn Gott ist der Energisierer, der euch überhaupt die Kraft dafür schenkt, ein Leben zu leben, was gut ist vor Gott. Oder ein Leben zu führen, was in diesen Zustand des Heils führt. Das Leben ist ein Geschenk. Ja, wenn du lebst, wenn wir leben, dann ist automatisch eine Form von Lebensenergie in uns. Ja, wir haben uns nicht selbst ins Leben gebracht, sondern das Leben wurde uns geschenkt. Und das steckt, glaube ich, damit drin, ja, dass Gott derjenige ist, der uns überhaupt, überhaupt mit Lebensenergie füllt, uns ins Leben ruft, damit wir überhaupt ein Leben führen können, was in seine Richtung geht oder was bemüht ist, ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Was vielleicht nochmal als Randnotiz dabei wichtig ist, ist zu sagen, dass hier nicht darum geht, wie viel Energie habe ich gerade in meinem Leben. Ja, das kann je nach Lebenslage ganz schön herausfordernd sein und zu denken, boah, ich fühle in meinem Leben gerade gar nicht so viel Energie oder nehme gar nicht so viel Energie wahr und jetzt wird irgendwie hier so ein Anspruch mich gesetzt, dass ich es irgendwie auch noch bestmöglich einsetzen soll. Darum geht es hier, glaube ich, gar nicht, sondern ich glaube, es geht um diese Aussage, ja, dass Gott es ist, der uns mit seiner Kraft erfüllen will, ein Leben zu leben, was ihm gefällt. dass unser Wille, ja, das sagt dieser Vers auch, dass unser Wille und dass unser Tun, das ist genau der auch im ursprünglichen Energiebegriff, den ich hier versucht habe, sichtbar zu machen, dass unser Wollen und dass unser Tun auf Gott hin ausgerichtet sind. Dafür will Gott uns selbst erfüllen mit seiner Kraft. Das ist, glaube ich, die Botschaft, die in diesem Vers hier steckt und die, wo, wie ich finde, irgendwie auch zu zwei Fragen führt. Ja, die erste Frage ist, nämlich diese Kraft Gottes, diese Energie Gottes in mir wahr? Und die zweite Frage ist, in welche Richtung lenke ich denn diese Kraft, die Gott mir geschenkt hat? Lenke ich diese Energie, die in mir ist? Ja, das wäre der Wille quasi. Ja, in welche Richtung lenke ich mein Leben? Dafür brauchen wir unseren Verstand, dafür brauchen wir unser Wollen. Und wie lebe ich, wie verhalte ich mich letztlich? Das ist unser Tun. Ja? Oder vielleicht das, was hier mit Energisieren mal probiert wird, ganz wörtlich zu übersetzen, ist das, wo Energie fließt. Ja? Ich habe Energie bekommen und ich tue etwas, ich lenke Energie wieder in eine andere Richtung. Deswegen diese wörtliche Idee mal hier zur Übersetzung. Wer sich bei diesen anderen 33 Stellen mal ein bisschen mehr vertiefen will im Neuen Testament und diesem Energiebegriff auf die Spur gehen will, dem empfehle ich ein Buch von Christian Schwarz. Der hat sich mit Gottes Energie beschäftigt, Wiederentdeckung einer neuen testamentlichen Realität heißt das. Da könnt ihr noch viel tiefer eintauchen in diese ganzen anderen Stellen im Neuen Testament. Ich möchte jetzt mit euch aber nochmal praktisch werden, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch die Lehre von Gottes Energie, glaube ich, hat auch ein ganz, ganz praktisches Nutzen und einen ganz praktischen Gewinn. Ja, zum Beispiel geht es mir so, wenn, ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob ihr auch die Erfahrung kennt mit Leuten, die nicht direkt mit Gott unterwegs sind, ja, aber die irgendwie diese Erfahrung haben von: Da ist doch irgendwie etwas, oder die sagen, sie spüren, dass da irgendwie etwas ist, etwas Größeres ist, aber gar keine Worte dafür finden. Ich glaube, da kann zum Beispiel auch die Lehre oder der Gedanke von Gottes Energie ganz wertvoll sein, dass wir mit Menschen neu auch über ihre Gotteserfahrung sprechen können. Und ich möchte mit euch noch auf ein Beispiel eingehen aus dem Bereich Heilung, wo ich glaube, dass auch hier dieser Gedanke von Gottes Energie ganz gewinnbringend sein kann. Und zwar ein Beispiel von mir. Meine Oma, beziehungsweise von meiner Oma ist das Beispiel eigentlich, genau. Meine Oma hatte vor mehreren Wochen eine echt schlimme Zahnentzündung. Und es war so schlimm, dass sie sogar operiert werden musste. Und diese OP war erfolgreich. Das heißt, ich glaube, man könnte sagen, die Ursache dafür, dass meine Oma wieder gesund geworden ist, war, dass der Arzt operiert hat. Ja? Die Wirkung war, meine Oma ist gesund geworden von dieser Zahnentzündung. Die Ursache war, der Arzt hat sie operiert. Ja? Das ist, glaube ich, auf so einer sichtbaren Ebene, ich habe es hier empirische Ebene genannt, auf so einer sichtbaren Ebene von dem, was wir sehen und erfassen können, glaube ich, eine ganz richtige Aussage. Ja, die Ursache, der Arzt hat operiert, die Wirkung, meine Oma ist gesund geworden. Glaube ich, eine ganz richtige und wichtige Aussage. Meine Frage ist jetzt, kann man trotzdem sagen, dass Gott meine Oma geheilt hat? Ja, manchmal machen wir da ja so ein Entweder-Oder draus. Ich glaube, mit diesem Verständnis davon, wie Gott mit seiner Energie wirkt, kann es uns helfen, da eine Verbindung zu sehen. Nämlich könnte das folgendermaßen das bedeuten. Ja, in dem Moment, wo der Arzt operiert hat, ist ja auch eine Form von Energie in ihm. Ja. Er als Mensch lebt nur, weil eine Form von Energie in ihm ist. Er arbeitet, setzt Energie um, ja, mit seinen Handgriffen, die er dann da gerade macht. Da könnte man sagen, ja, da ist eine Form von Energie drin in der Ursache. Gott wirkt mit seiner Energie in der Ursache. Hier bei dem Beispiel die OP des Arztes. Und ich glaube, man kann auch genauso sagen, Gott ist es, der mit seiner Energie in Richtung Heil wirkt. Ja, Gottes Energie ist eine Energie, die gesund machen will und die absolut in diesem Zustand ist oder auf diesen Zustand hinwirkt, dass etwas in Ordnung kommt, in Heil kommt. Und so kann man, glaube ich, sagen, ja, dass beide Aussagen richtig sind. Ja, auch im Bereich Heilung ist richtig zu sagen, Gott hat meine Oma geheilt. Und es ist, glaube ich, auch richtig zu sagen, die OP vom Arzt hat dazu beigetragen, dass meine Oma geheilt wird. Und ich glaube, was deutlich wird, es sind einfach zwei Aussagen auf zwei verschiedenen Ebenen, aber beide Aussagen sind, glaube ich, ganz richtig und können auch ganz besonders mit in Verbindung oder miteinander in Verbindung stehen und müssen gar kein Widerspruch sein. Es gäbe an der Stelle jetzt, glaube ich, noch ganz viele andere spannende Themen auch, ja, wenn man einmal anfängt, sich irgendwie mit dieser Idee zu beschäftigen, Gottes Kraft, Gottes Energie wahrzunehmen in uns, über die man noch sprechen könnte. Ja, eine Sache wäre zum Beispiel auch das Menschenbild. Ja, ich glaube, es gibt bei uns, je nachdem, wie wir ticken, ja, ob wir, wo wir als Menschen ja einen Verstand haben, ja, der vor allem kognitiv, wo wir kognitiv arbeiten, Dinge in Worten beschreiben. Ja, das kann eine Ebene sein, wie wir die Welt wahrnehmen. Aber es gibt auch Menschen unter uns, die die Welt eher mit Bildern, mit Intuition oder mit Gefühlen wahrnehmen. Und vielleicht, je nachdem, wie wir die Welt wahrnehmen, hat das, glaube ich, auch damit zu tun, wie wir mit diesem Thema von Gottes Energie was anfangen können oder wo es vielleicht auch uns eher schwerfällt oder wir Fragen zu haben. Ein ganz anderes wichtiges Thema, worüber man auch sprechen sollte, ist, glaube ich, was passiert denn, wenn es auf jeden Fall ja auch den Fall gibt, dass es destruktive Mächte oder destruktive Kräfte gibt. Ja, was passiert da, wo Dinge auch absolut in destruktive Bahnen gelenkt werden? Kann man vielleicht dann davon sprechen, dass Sünde eine Form von fehlgeleiteter Energie ist? Das wäre noch ein Gedanke, den man auf jeden Fall auch ansprechen muss, da wo auch Dinge nicht gut laufen in unserer Welt. Ich möchte aber noch enden heute mit einem Gedanken, der mir persönlich ganz wichtig geworden ist und der mich einfach immer noch begeistert an diesem Konzept von Gottes Energie. Und zwar geht dieser Gedanke so, der Gedanke ist, wenn Energie eine Form ist von Gottes Gegenwart, und in jedem Lebewesen eine Form ist von Energie. Ja, es gibt kein Lebewesen, ohne dass nicht auch irgendwie eine Form von Lebensenergie in diesem Lebewesen ist. Ist es dann nicht auch richtig zu sagen, dass auch in jedem Lebewesen, in jedem Leben, wo Lebensenergie ist, auch eine Form von Gottes Gegenwart ist? Und dieser Gedanke, dass da, wo Leben ist, dass da auch irgendwie eine Form von Gottes Gegenwart ist, dieser Gedanke begeistert mich, weil er schafft für mich irgendwie ganz neue Möglichkeiten, wie ich es vorhin zum Beispiel erzählt habe, aus der Natur oder auch dem Moment, wo ich Dinge genieße im Leben, ja, Gott wahrzunehmen oder eine Form von Gottes Gegenwart wahrzunehmen. Und das ist ein Gedanke, genau, der für mich ganz, ganz wichtig ist, der für mich unglaublich Verbindung einfach schafft, Gottes Energie, Gottes Gegenwart in noch viel mehr Dingen wahrzunehmen, als ich es mir bisher vielleicht so vorstellen konnte. Ihr dürft gerne zum Ende von dieser Predigt euch nochmal diese eine Sache in Erinnerung rufen. Wo gibt es entweder eine Sache, die euch irgendwie positiv gerade bewegt, wo ihr merkt, da ist irgendwie interessant, da finde ich vielleicht gerade Worte über dieses Nachdenken von Gottes Energie, die mir Worte geben, meine Erfahrung mit Gott besser zu beschreiben. Haltet diese eine Sache für euch fest oder haltet genauso diese eine Sache fest, wo ihr merkt, boah, da habe ich gerade irgendwie am meisten Widerstand in mir. Da ist gerade noch eine wichtige Frage, die ich stellen möchte. Das könnt ihr entweder gerne später mit mir noch besprechen, fände ich sehr interessant. Ich bin begeistert oder ich finde es selber ja spannend, mit diesem Thema zu hören, was es bei euch auslöst, egal in welcher Richtung auch immer. Aber genau, wir besprechen es auch gerne auch untereinander. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir als Gemeinden noch immer wieder im Gespräch sind, unsere Erfahrungen, gerade auch nach solchen Ideen oder vielleicht auch ungewöhnlichen theologischen Konzepten miteinander teilen und ehrlich besprechen können. Nochmal zwei letzte Fragen zum Schluss, ja, bevor ich dann übergebe. Wir haben noch ein Lied dann, glaube ich, ne? Ist richtig? Genau, ein Lied, was als nächstes kommen wird. Das könnt ihr gerne zwei Fragen mit da hineinnehmen zu diesem Thema Gottes Energie. Die erste Frage ist, kann es sein, dass Gott uns manchmal näher ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können? Und die zweite Frage wäre, wenn wir Energie als eine Form von Gottes Gegenwart verstehen, kann es sein, dass Gott uns dann noch viel mehr begegnen möchte, als wir uns vielleicht manchmal vorstellen können.